Werbung.
Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Ohne deine Hilfe wäre ich morgen noch nicht umgezogen, Marc. Hier, nimm mal den Karton. Marc?
Lass dich nicht kaltstellen von der Erkältung. Aspirin Complex wirkt gegen mehrere Symptome gleichzeitig. Es lindert Erkältungsschmerzen, Fieber und befreit sogar Nase und Nebenhöhlen. Schnell, effektiv bis zu 6 Stunden.
Los geht's. Hep.
Aspirin Complex. Trotz Erkältung voll im Leben. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Werbung Ende.
Es ist Freitag, der 28. Februar 2025. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Lage International, einem Podcast des Stern. Mein Name ist Miriam Holstein, ich bin Chefreporterin für Politik und freue mich wie immer darauf, an dieser Stelle die wichtigsten Fragen der Woche zu besprechen, und zwar mit Christian Mölling, Direktor des Programms Europas Zukunft bei der Bertelsmann Stiftung. Einen schönen guten Morgen, Herr Mölling.
Hallo, guten Morgen, Frau Holstein.
Herr Mölling, wir schauen mal wieder nach Washington. Da soll heute der ukrainische Präsident Zelensky eine Rohstoffvereinbarung mit den USA unterzeichnen. Kern des Abkommens ist ja die Schaffung eines gemeinsamen Fonds, in den zukünftig 50% aller Erlöse aus der Vermarktung ukrainischer Rohstoffe fließen sollen. Und vorangegangen war, dass Trump der Ukraine massiv gedroht hat. Er hat gesagt, sie könnten, und jetzt zitiere ich, vielleicht eines Tages Russen sein oder auch nicht, wenn sie den USA den Zugang zu ihren Ressourcen verweigern würden. Jetzt gibt's diese Vereinbarung. Ist es eine Lizenz zur Plünderei oder ist es ein gar nicht so unkluger Schachzug von Kiew? Was meinen Sie?
Na, ich glaube, das wird wahrscheinlich wirklich nur eine historische Bewertung in 10 oder 20 Jahren tatsächlich die wirkliche Antwort darauf geben können. Und ich glaube, zurzeit, was wir erleben, ist eigentlich auch schon die Schlacht um die Interpretationshoheit. Ist das ein guter oder schlechter Deal? Zelensky muss natürlich sagen, dass es für ihn kein schlechter Deal ist. Er hat ja auch de facto offensichtlich bessere Konditionen rausverhandelt, als Trump sie ihm am Anfang angeboten hatte. Die Trump-Freunde werden sagen, naja, so ist er halt. Er geht halt erstmal rein und bullied alle Leute und er will halt einen Deal haben. Also ich bin da wirklich noch sehr unentschlossen. Ich glaube, dass es positive Aspekte hat oder interessante Aspekte hat, so will ich es mal sagen. Insofern, als dass es ein Interesse der USA damit an der Ukraine gibt. Also man hält es sozusagen auch am Territorium der Ukraine fest. Das ist ja schon mal nicht so wahnsinnig schlecht, sowas zu haben. Und damit auch alle Folgen, die das hat, ne? Also wenn amerikanische Unternehmen jetzt anfangen, da abzubauen, dann bedeutet das ja auch, dass man hoffen kann, dass die amerikanische Regierung sich für deren Sicherheit einsetzt. Und ich glaube, das ist das Kalkül auch in Kiew, dass man sagt, okay, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass man das machen kann. Denn Zelensky hatte ja den Abbau der Rohstoffe quasi ja auch schon angeboten und ins Spiel gebracht und gesagt, da können wir drüber verhandeln. Hat das einen negativen Effekt? Natürlich wäre es schön, wenn die Ukraine das Geld quasi für sich selber nutzen könnte. Wir wissen auch nicht, unter welchen Bedingungen dann die Rohstoffe abgebaut werden. Gleichzeitig ist mein Eindruck, wenn ich das zusammenfasse, ich glaube, die Ukraine wusste, dass sie diesen Deal machen musste, weil Trump natürlich sonst öffentlich schlecht dagestanden hätte, also richtig schlecht dagestanden hätte. Und sie haben, glaube ich, auch mit dem Zeitdruck und auch dem hohen politischen Druck, den sie gerade haben, das Beste versucht rauszuholen aus der ganzen Geschichte.
Und es scheint ja, Sie haben es gesagt, in Teilen auch geklappt zu haben. Also vorher hatte ja Trump die ganze Zeit von den angeblichen Schulden der Ukraine bei den USA gesprochen, in Höhe von 350 bis 500 Milliarden Dollar. Davon ist jetzt aber offenbar in dieser Vereinbarung überhaupt keine Rede mehr. Also das zeigt ja, dass wenn man mit ihm dann in die Verhandlungen reingeht, mit Trump durchaus dann sozusagen Vorteile rausschlagen kann.
Ja, ich bleibe da skeptisch und würde sagen, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Ich glaube, ich werde mir mal so ein Sprüchebuch kaufen, was immer auf dieses gleiche Ding einzahlt. Ne? Also wir sollten wirklich nicht aus diesem einen Punkt, der uns auch vielleicht ganz positiv erscheint, jetzt darauf schließen, dass das die neue Realität ist. Ich kann mir vorstellen, dass Trump dieses Dekret oder diesen Vertrag, der jetzt unterzeichnet worden ist, das hat er morgen schon vergessen und auch was er da vereinbart hat, vergessen, sodass dass der Vertrag letztendlich null und nichtig ist, beziehungsweise es am Wohl und Wehe des amerikanischen Präsidenten hängt, was nachher in der Realität passiert. Also die Unsicherheit, die ist, glaube ich, nicht gewichen. Was insofern total interessant ist, weil Verträge sind ja eine Erfindung, um Sicherheit herzustellen. Erwartungssicherheit auf beiden Seiten. Das Tauschgeschäft wird festgelegt und man legt in den Verträgen fest, was genau abzulaufen hat, damit alle wissen, was sie erwarten können. Und dann gibt es den schönen Spruch, Verträge sind zu halten. Und Trump macht ja genau das Gegenteil. Also aus all seinen Aussagen muss man schließen, dass er sich an Verträge möglicherweise gar nicht halten wird. Und das bringt natürlich sofort erhebliche Unsicherheit mit sich. Und das heißt, sie müssen auf jeden Vertrag oder auf jede Aussage einen Risikoaufschlag haben und quasi einen Plan B haben, was sie machen, wenn das Verhandlungsergebnis, was sie jetzt positiv erzielt haben, in diesem Fall Zelensky, wenn das auf einmal gar nicht gilt.
Also die Auflösung der regelbasierten Ordnung erleben wir gerade ganz stark in den USA und das betrifft sicherlich auch die Verlässlichkeit von Verträgen mit der amerikanischen Regierung. Aber Sie erwähnten diesen anderen Aspekt und den möchte ich auch nochmal aufgreifen, nämlich dass es die Vereinbarung ja letztendlich zeigt, dass es noch ein amerikanisches Interesse am ukrainischen Territorium gibt. Und in der Tat versucht Trump ja auch selbst zu verkaufen. Er sagt, diese Vereinbarung sei auch eine Art Sicherheitsgarantie, weil ja allein die Präsenz von Amerikanern beim Rohstoffabbau in der Ukraine schon automatisch eine Form von Sicherheit schaffen würde. Und so ganz ist es auch nicht von der Hand zu weisen, oder?
Ja, ich glaube schon. Also man kann das so positiv interpretieren und sagen, das zeigt das Interesse der Amerikaner. Und weil es hier wirklich auch nicht um etwas Diffuses wie Sicherheit geht, sondern tatsächlich auch um etwas, was anfassbar sozusagen mit Rohstoffen und damit auch mit wirtschaftlichen Interessen zu tun hat. Und dann baut man sich, glaube ich, so eine Kausalkette, weil Trump ja vielleicht wenigstens von Wirtschaft Ahnung hat, ist das ja irgendwie ganz gut, weil da kann man ihn irgendwie noch packen. Gehe ich mit. Ich glaube, es ist ein viel höherer Anteil am Prinzip Hoffnung hier handlungsleitend, denn die Ukraine hat wahrscheinlich keine Alternative, als eben zu hoffen, dass das, was man da jetzt vereinbart hat, womit man vielleicht sogar ganz gut leben kann, dass das auch Realität wird in dem Zusammenhang.
Interessant ist ja, dass Wladimir Putin offenbar versucht hat, den Deal in letzter Minute noch zu verhindern und Trump selbst ein Rohstoffabkommen angeboten haben soll. Glauben Sie, dass die Vereinbarung mit Kiew auch Auswirkungen auf das Verhältnis Washington-Moskau haben könnte?
Ja, bestimmt, weil es zeigt das, jetzt kann ich mich wahrscheinlich selber mal loben, was ich, glaube ich, schon frühzeitig gesagt habe, dass ihm die Unberechenbarkeit Trump gilt halt auch für Moskau. Und diese Idee, der Putin hat den Trump in der Tasche und kann ihn deswegen kontrollieren. Wir haben wieder so ein fast schon so ein Marionettenbild, wie das skizzenartig auch im Krieg immer wieder hochkam, mit Blick auf das Verhältnis zwischen Washington und Kiew. Ne? Die sind sozusagen nur die Marionetten von. Nee, das stimmt nicht. Die haben alle unterschiedliche Interessen. Das ist das Erste. Und zweitens, sie können sich nicht sicher sein, ob der andere auf ihrer Seite ist. Jeder kämpft am Ende, das ist dann wahrscheinlich die Quintessenz, jeder kämpft am Ende für sich alleine. Und das wird halt eben erschwert dadurch, dass alle Akteure unberechenbar sind. Man kann jetzt sagen, dass das für Putin natürlich eine doofe Sache ist und deswegen für Kiew natürlich eine viel bessere Sache eigentlich ist, weil es zumindest wiederum Unsicherheit auch in Richtung Moskau bringt. Mit Blick auf die Frage, kann Moskau Trump so weit bewegen, ich will gar nicht sagen steuern, ich will auf dieses Bild nicht einzahlen, bewegen, dass es einen Deal zwischen Moskau und Kiew gibt, der vor allen Dingen Moskau in die Hände spielt. Und das kann man jetzt sagen, okay, da gibt es jetzt einfach ein Fragezeichen hinter. Nicht, dass Trump das jetzt unbedingt gewollt hätte, Kiew zu helfen, das würde ich ihm gar nicht unterstellen, aber es ist halt das Ergebnis seiner eigenen Unberechenbarkeit.
Gestern kam dann heraus auch, dass Frankreich bereits ein Rohstoffabkommen mit der Ukraine verhandelt. Von Deutschland hört man ehrlich gesagt nichts. Verpasst Deutschland da gerade mal wieder ein Window of Opportunity?
Kann schon sein. Ich meine, das ist eine der, wir sind insgesamt nicht nur mit Blick auf das Rohstoffabkommen, aber mit Blick auf die ja absehbare Konstellation in der Weltpolitik, also neue amerikanische Regierung, die Frage, wie geht der Krieg weiter, in einer Phase jetzt nach der Bundestagswahl und vor der Bildung einer neuen Bundesregierung, wo wir, auch wenn wir noch ein funktionierendes Parlament haben und auch noch eine Regierung haben, wir aber in unserer politischen Tradition schon sehr eingeschränkt sind in unserer Handlungsfähigkeit. Hat man das vorher erahnen können? Das weiß ich nicht, da bin ich nicht tief genug drin. Darum habe ich mich ehrlich gesagt nicht wirklich bemüht, das zu wissen. Aber ja, bestimmt. Ne? Und man kann andersrum sagen, da ist Macron viel näher an Trump in der Art und Weise, wie er Gelegenheiten sucht und dann auch versucht, die relativ schnell umzuwandeln in etwas, was man anfassen kann. Also man würde sagen, ein Deal, als Deutschland das traditionell ist. Ne?
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a through hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. K-A-C-H-A-V-A.com, code NEWS.
Wobei vermutlich Friedrich Merz, weil er eben auch aus der Wirtschaft oder in der Wirtschaft lange Jahre gearbeitet hat, da möglicherweise auch noch ein besseres Gespür für Dealmaking-Prozesse hat, als es vielleicht Ola Scholz gehabt hätte. Was meinen Sie?
Also da will ich, ich hätte jetzt was gesagt, die Schlacht ist geschlagen, wir haben die Wahlergebnisse. Ich weiß es nicht, man kann ihm das unterstellen. Ich würde sozusagen ein bisschen größer gehen. Man kann hoffen, dass wir einfach mit einer neuen Bundesregierung, mit neuen Figuren, die wir haben, einen Neuanfang finden bei viel von den Themen, die in den letzten 3 Jahren etwas stiefmütterlich behandelt worden sind. Dazu gehört sicherlich die Frage wirtschaftlicher Wiederaufbau der Ukraine. Was haben wir davon? Denn da denken in der Tat viele andere Staaten auch drüber nach. Bis hin zu der Frage, wie gehen wir mit unseren europäischen Partnern einfach um. Ne? Und da ist tatsächlich jetzt die Situation, und das sehen wir auch, dass das Merz jetzt schon in Paris gewesen ist, noch nicht als Staatschef oder als Regierungschef, sondern erstmal nur da. Aber das ist ja schon mal ein wichtiges Symbol, dass es ihm wichtig ist, in diese Richtung zu reisen. Ich hoffe, dass er bald auch in Richtung Warschau fliegt, denn auch da haben wir ja einiges sozusagen, ich will nicht sagen aufzuholen, aber da gibt es immer noch ein Potenzial, wo man auf Deutschland wartet und, glaube ich, schon bereit ist, die Hand auszustrecken. Es muss halt bloß einfach jemand kommen. Und gleichzeitig brauchen wir alle diese Staaten für die Sicherheit, aber letztendlich auch für den Wiederaufbau der Ukraine.
Für die EU insgesamt gab es am Mittwoch eher schlechte Nachrichten aus den USA, weil ja Donald Trump am Rande seiner ersten Kabinettssitzung Zölle gegen die EU in Höhe von 25% angekündigt hat. Damit hatte man ja gerechnet. Was überrascht hat, war, dass es offenbar nicht nur Autos betreffen soll. Er hat von Cars and all the things, whatever that's supposed to mean, gesprochen. Womit rechnen Sie und wie schlimm wird's für die EU?
Ich glaube, die gute Nachricht ist ja erstmal, dass die Europäische Union nicht unvorbereitet gewesen ist. Ich glaube, was, so wie ich Brüssel verstanden habe, hat man gesagt, ja, wir glauben schon, dass da was kommt. Wir bereiten uns auch darauf vor, aber wir legen nicht als erstes den Instrumentenkasten hier auf die Straße, damit die andere Seite sich darauf einstellen kann, was da möglicherweise kommt. Und ich glaube auch schon, dass die anderen Szenarien durchgespielt haben, was sonst noch an Zöllen kommen kann. Und auch auf die Höhe der Zölle und was bedeutet das eigentlich alles. Aber ich denke letztendlich, auch wenn die Kommission viel Freiheit hat in ihrer Reaktion, braucht sie ja trotzdem nicht die Zustimmung, aber man muss sich sozusagen sehr abstimmen mit den Mitgliedstaaten, damit man hier eine gemeinsame Politik machen kann und nicht irgendjemand von der Fahne geht. Und sobald es über den erwartbaren Horizont von Autozöllen hinausgeht, ist natürlich klar, dass man sich einfach nochmal wieder abstimmen muss. Und dann sind wir wieder bei Deutschland. Ne? Wir sind zurzeit nicht so richtig handlungsfähig. Wenn es eine Chefsache, eine Entscheidung ist, dann ist es halt zurzeit, glaube ich, eher schwierig zu gucken oder eine Antwort vom Chef zu bekommen, weil die Frage, die man sich ja immer stellen muss, und die ist ja auch richtig, in welche Verpflichtungen kann ich als noch Bundesregierung, die noch vielleicht 30 oder 60 Tage im Amt ist, die nächste Bundesregierung, das Parlament eigentlich bringen, auch wenn solche Themen wie Handel und Zoll eigentlich in der EU sozusagen mit voller Zuständigkeit liegen, sind das ja doch Sachen, wie gesagt, die ja am Ende hochpolitisch sind und wovon, wenn es gerade um Autos geht, die Deutschen auch stark betroffen sind, sodass ich einfach glaube, dass man da in Brüssel oder aus Brüssel heraus schon die Abstimmung mit den Hauptstädten gesucht hat. Und dann dauert es halt immer wieder lange, bis man zu einer neuen Reaktion kommt.
Also ich glaube, wir sind uns einig, dass die neue Regierung in Deutschland sich so schnell wie möglich auch mit Blick auf die internationale Lage bilden sollte. Ganz ermutigend fand ich, es hat jetzt gerade den Besuch von Keir Starmer, dem britischen Premier, bei Trump gegeben, und der scheint da so einen ganz guten Weg gefunden zu haben, mit Trump umzugehen, ohne sich demütigen zu lassen. Also es werden jetzt verschiedene Methoden ausprobiert und da kann man dann auch studieren, welche funktioniert und welche nicht, auch für den Antrittsbesuch von Friedrich Merz. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit Ihnen ganz kurz einen Blick auf die Sprache von Trump werfen. Denn die ist ja geprägt zum einen von ständiger Abwertung von politischen Rivalen, zum anderen aber auch von wirklich handfesten Lügen. Jetzt bei der Verkündung der Strafzölle gegen die EU hat er gesagt, die EU verarsche die USA. Da sind wir wieder beim Thema Verträge, ne? Weil die transatlantische Handelspolitik natürlich auf Verträgen basiert. Noch krasser finde ich es aber, wenn er den kanadischen Premierminister Trudeau regelmäßig als Governor bezeichnet und damit sozusagen auf dieselbe Stufe stellt wie die Regierungschefs der amerikanischen Bundesstaaten, was natürlich dazu passt, dass er ja immer erklärt, er wolle Kanada zum 51. Bundesstaat der USA machen. Dass er Zelensky Diktator genannt hat, da kann er sich inzwischen nicht mehr dran erinnern. Was bezweckt Trump mit solchen sprachlichen Verdrehungen und offenkundigen Lügen? Und glauben Sie, dass das aufgeht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lache gerade, weil ich denke, naja, das ist letztendlich eine Frage, die Sie entweder an einen Neurologen oder an einen Psychiater stellen müssen. Bedarf einer eingehenden Untersuchung. Also sage ich jetzt, um mich charmant aus der Expertenaffäre zu ziehen, weil das natürlich nicht meine Zuständigkeit ist. Also ne, haben wir es hier wirklich mit bewussten Aussetzern zu tun, dass er einfach Sachen weglässt. Also ist er sozusagen so ein, was ihm ja einige unterstellen, so ein cooler Hund, dass er einfach mit seiner, dass das eine Masche ist, die er fährt. Oder hat er wirklich einfach Gedächtnisaussetzer? Die Konsequenz ist auf der einen Seite dramatisch, mit Blick auf, okay, man weiß gar nicht, was man noch glauben soll. Und gleichzeitig kommt man immer auf das Gleiche raus. Man muss sich aufs Schlimmste im Grunde mit ihm einstellen. Was aber schon, glaube ich, eine Kontinuität ist, das darf man, glaube ich, schon sagen. Also nicht alles ist neu. Dass Trump diese Strategie oder die Taktik der auf Englisch würde man sagen, der Intimidation, der Verletzung, der Intimität oder auch der Persönlichkeitsrechte von anderen, sowohl auf der verbalen als auch auf der körperlichen Seite, das ist seine Masche. Masche ist schon zu wenig. Das ist sozusagen eine Strategie, die er anwendet. Ne? Also er setzt Menschen durch diese Art des Umganges herab, indem er sagt, ich darf in deine Intimsphäre eindringen und darf dich kleiner machen. Und damit werde ich im Grunde genommen größer in der Zusammenhang. Das kann man, glaube ich, sehr sicher sagen. Und da ist dann schon die Frage, wie geht man souverän damit um und stellt im Grunde genommen die Souveränität über sich selber wieder her, Und lässt sich eben nicht klein machen. Ich fand das, wenn wir jetzt sozusagen schon bei der Interpretation sind, ich fand das sehr interessant zu beobachten, wie Macron das wieder gemacht hat, wie er im Grunde genommen Trump bei der Pressekonferenz eingefangen hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ne, Macron hat dann ganz offensichtlich einen sehr kräftigen Handschlag auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er ihn auf die Schulter gepackt und ihm quasi eigentlich runtergedrückt. Und das ist schon wirklich feinste diplomatische Kunst, muss man sagen. Diese Art von sehr sophisticated Bullying, die da betrieben wird von beiden Seiten. Ja, und wahrscheinlich ist das mindestens den Versuch wert, es so rum zu versuchen, anstatt es bei den klassischen diplomatischen Floskeln zu belassen. Denn ich glaube, das, jetzt gehe ich nochmal sozusagen in eine höher gehende Beobachtung, das ist, glaube ich, insgesamt das Problem, das unser Ministerialapparat noch hat. Die Trump-Administration fährt ja eine völlig andere Form von Regierung. Das ist ja mehr eine Netzwerk- oder eine Pararegierung. Da gibt die besetzen teilweise den Mittelbau der Ministerialstrukturen gerade nicht. Das heißt, unsere Leute hier im Auswärtigen Amt und auch im Verteidigungsministerium haben teilweise keine Ansprechpartner oder aber die Ansprechpartner sind so verunsichert, dass sie im Grunde genommen nur vom Zettel ablesen. Ich übertreibe jetzt, ich bin auch bei den Gesprächen ja nicht dabei, aber ich setze jetzt mal so ein paar Datenpunkte zusammen. So, und das macht es natürlich, macht den normalen Apparat ratlos und stellt die Frage, wie geht man denn mit so einer Pararegierung, die die normalen Gepflogenheiten und Routinen bricht und das ja auch jenseits von Trump zur Prinzip erhoben hat, ne? Im verbalen Auftritt, wie man sich gibt, im Grunde genommen sagt, wir sind anders als ihr. Und weil wir so machtvoll sind, müsst ihr im Grunde genommen unser Spiel mitspielen. Und die Frage ist, ob man da sogar sagen muss, ja, okay, ihr habt recht, weil wir akzeptieren ja tatsächlich in vielen Bereichen, gerade im Bereich der Verteidigung, sind wir sozusagen immer ganz schnell dabei, ohne die Amerikaner geht's nicht. Dann muss man sagen, okay, wenn das wirklich so ist, in Klammern, ich würde das ein bisschen in Frage stellen, aber gut. Aber wenn das so ist, dann muss man natürlich sagen, okay, dann müssen wir uns auch eine andere Form von Regierungshandeln von unserer Seite gegenüber den USA überlegen, denn dann funktioniert hier in gewisser Art und Weise nicht. Ja, und auch das ist ja ein gewisser Teil der regelbasierten Ordnung, ne? Dass auch Regierungshandeln quasi Institutionen bedingt. Und die Frage ist, müssen wir jetzt selber anfangen, unsere regelbasierte Ordnung zu einem gewissen Teil zumindest aufzulösen, um überhaupt noch effektiv handlungsfähig gegenüber den USA zu sein?
Vielen Dank, Herr Mölling. Ob es mit den Amerikanern wirklich nicht, also ob es ohne die Amerikaner wirklich nicht geht, das ist dann die Frage für eine der nächsten Podcast-Lagen. Für heute war es das erstmal. Die nächste Lage hören Sie, wenn Sie mögen, am kommenden Freitag, den 7. März. Dann ist Christian Mölling wieder im Gespräch mit meinem Kollegen Steffen Gassel. Bis dahin, machen Sie es gut.
Tschüss, schönes Wochenende.
Werbung.
You know that goal you set at the start of the year? You can still do it, whether you're committed to a thru-hike with friends, lifting heavier, or simply walking more. It's not too late to stick with it and make your future self proud, especially with the all-in-one nutrition shake from Ka'Chava. Because quality nutrition shouldn't be complicated. Just 2 scoops of Ka'Chava's all-in-one nutrition shake, and you've got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, adaptogens, and so much more. Plus, it actually tastes delicious. No fillers, no nonsense. Just the good stuff your body craves. So instead of adding to your backstock of supplements that overpromise and underdeliver, simplify your progress with just 2 scoops of the highest quality ingredients. Stick with your wellness goals. Go to Ka'Chava.com and use code NEWS for 15% off. That's Ka'Chava.com and use code NEWS. Ka'Chava.com, code NEWS.
Werbung Ende.